1911 wurde der Internationale Verband der Chemischen Gesellschaften gegründet und Marie Curie bekam als erste Frau den Nobelpreis für Chemie. Grund genug, um 2011 zum Jahr der Chemie zu machen. Und so läuft auch die zentrale Ringvorlesung der Georg-August-Universität in diesem Sommer unter dem Titel Chemie, unser Leben, unsere Zukunft. Dabei wird über Themen wie Lebensmittel, Medikamente bis hin zu Treibstoff gesprochen. Kurz, es geht um die Bedeutung der Chemie in unser aller Leben. Hören Sie nun die Vorlesung von Dr. Hartmut Latsch von der Universität Göttingen. Sie trägt den Titel Fliegenpilze, Satanspilz und Hexenröhrling – die magische Welt der Pilze.
Ja, vielen Dank, lieber Herr Ackermann, für die freundlichen Worte der Einführung und vielen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie wieder so zahlreich hier erschienen sind. Es tut mir leid, trotz aller Versuche ist es auch heute wieder relativ hell. Der Beamer ist auch nicht heller geworden. Ich hoffe, Sie können es trotzdem lesen. Ich hoffe auch, Sie haben keine Tomaten mitgebracht. Ich habe es nämlich gewagt, mich nicht hinter diesem Pult dort zu verstecken, sondern bin Ihnen etwas näher gekommen. Nun, es geht heute um Pilze und damit um einen Teil, wenn Sie so wollen, der Lebensmittelchemie. Und ich kann eigentlich aus meiner langjährigen Erfahrung mit Weihnachtsfeiern im Kreise meiner Abteilung sagen, dass Chemiker, gute Chemiker natürlich, immer auch gute Köche sind. Das habe ich selber erfahren. Und umgekehrt weiß ich es nicht ganz genau. Ich möchte aber vermuten, dass gute Köche zumindest auch gute Chemiker werden könnten. Denn Sie müssen überlegen, die Chemiker, die Chemie der Prozesse, die beim Kochen, Backen, Braten und so weiter in der Küche abläuft, die ist ja ungleich komplizierter als das, was wir normalerweise im Labor ablaufen lassen. Nun, wenn ich also in meinem Vortrag versuche, interessante, aus meinen Augen natürlich interessante Chemie, mit dem auch im Allgemeinen, im Alltag Nützlichen zu verbinden, dann kommt man fast zwangsläufig eben auf die Lebensmittelchemie und bestimmte Aspekte darin. Und wenn man jetzt noch sagt, es sollte vielleicht auch ein kleines bisschen interessant und spannend werden, ja, dann ist man bei der Chemie der Pilze. Und darüber möchte ich Ihnen heute einiges berichten. Nun, diese Themen haben ja noch einen anderen Vorteil. Sie können das, was Sie in der Küche machen, ja auch probieren. Sie können es sogar essen. In manchen Fällen bekommt Ihnen vielleicht auch. Das, was man im Labor macht, sollte man tunlichst nicht in den Mund stecken. Seit die Chemiker das nicht mehr tun, hat sich die mittlere Lebenserwartung der Chemiker der Normalbevölkerung angepasst. Ja, auf diese zauberhaften Aspekte der Pilzchemie, der Zubereitung, kann ich heute natürlich nicht eingehen. Da fehlt mir eine Bratpfanne und die anderen Zubehörteile. Ich möchte also das, was ich dazu eigentlich sagen könnte, in einem einzigen Satz zusammenfassen, der nun nicht einmal von mir stammt, sondern 2000 Jahre alt ist, von Pedanius Dioscorides, der ein berühmter Arzt und Schriftsteller gewesen ist und in seinem Werk De Materia Medica im 1. Jahrhundert vor Christus geschrieben hat, die Schwämme sind entweder essbar oder giftig. Das wundert uns nicht, das würde man auch heutzutage noch einigermaßen einfach herausbekommen können. Aber interessant ist ja das, was anschließend in diesem Absatz steht, aus dem ich diesen Satz aus dem Zusammenhang gegriffen habe. Und das muss ich Ihnen vielleicht vorlesen, weil, glaube ich, aus der Ferne das immer noch ein bisschen schwierig ist. Entschuldigen Sie also, wenn ich mal auf meinen Computer gucke. Er schreibt nämlich weiter, Sie werden aber durch verschiedene Ursachen giftig, nämlich wenn Sie neben verrosteten Nägeln oder verfaulten Lumpen oder Schlangenhöhlen oder neben Bäumen wachsen, deren Früchte schädlich sind. Also ein ganz interessanter Aspekt. Er ging nämlich von der Annahme aus, dass Pilze von Natur aus genießbar, ungiftig sind und ihre Giftigkeit erst dadurch erlangen, dass sie wie Schwämme, sie heißen ja auch Schwämme im Bayerischen, im Süddeutschen, wie Schwämme aus der Erde bestimmte Giftstoffe aufnehmen und sie dann eben in ihrem Pilzmaterial, in ihren Pilzzellen anreichern. Und das ist nun ein interessanter Aspekt, der eigentlich heutzutage erst seit vielleicht 30 Jahren eine ganz aktuelle Bedeutung erlangt hat. Und wir wissen mittlerweile, dass in der Tat Schwämme Schwermetalle aufsaugen können und dadurch erstaunlich hohe Konzentrationen an Quecksilber, Vanadium, Chrom, Eisen, Kobalt, Nickel, Kupfer, Arsen, Selen, Molybdän, Zink, Cadmium und anderen Metallen anreichern können, zum Teil 30, 50, 80 Milligramm pro Kilogramm, bei Elementen, die nur zum kleinen Teil für uns nützlich, zum anderen Teil, vor allen Dingen in diesen Konzentrationen, aber sehr giftig und sehr schädlich sein können. Da ist das Beispiel des Cadmiums. Cadmium kommt in der Nahrung normalerweise nur in sehr, sehr kleinen Konzentrationen vor, wird aber durch bestimmte Pilze stark angereichert. Eine akute Cadmiumvergiftung tritt bei Menschen auf, wenn sie ein Gramm etwa einnehmen, dann kann man daran sterben. Aber selbst wenn man nur 0,3 Milligramm, also ein Bruchteil dieser Menge, über Jahre kontinuierlich mit der Nahrung aufnimmt, dann treten chronische Erscheinungen ein, die die Niere schädigen und das Skelett deformieren. Und diese Krankheit, die dann entsteht, ist zum ersten Mal in Japan beschrieben worden. Und auf Japanisch heißt sie Itai-Itai-Bio. Und das heißt so viel wie Aua, es tut weh. Ja, Sie sehen schon, da reiben die Knochen auf den Nerven und das ist also eine Folge des Cadmiums. Übrigens, die biologische Halbwertszeit beträgt 20 bis 40 Jahre, das werden Sie also nie wieder los. Nun, einer der Pilze, der da besonders gefährlich ist durch diese aufgenommene Toxizität, ist der dünnfleischige Anis-Egerling, über den wir noch ein paar Mal reden werden. Leider kein so ganz gutes Bild. Der ist stets mit Schwermetallen hoch belastet und besonders auf öffentlichen Parkanlagen kann er bis zu 80 Milligramm Quecksilber enthalten. Mit anderen Worten, wenn Sie 10 Kilo dieser Pilze sammeln, können Sie ein Fieberthermometer füllen. Nun, ein Pilz, der gerade in den Diskussionen der letzten Tage und Wochen besonders wieder aktuelle Bedeutung erlangt hat, ist der Maronenröhrling, oder vielleicht sollte ich sagen, es sind eigentlich alle Pilze, die eine braune Huthaut haben. Denn man hat festgestellt, dass das Pigment in diesen Pilzen und besonders eben in diesem Xerocomus badius, dem Maronenröhrling, dieses Badion A, in der Lage ist, bestimmte Elemente, und zwar Kalium, aber viel gefährlicher ist das Cäsium 137 und das Silber 110, aus der Umgebung aufzunehmen und um Faktoren von bis zu 10.000 gegenüber der Umgebung anzureichern. Also auch aus schwach belasteten Böden wird im Pilz, und zwar vor allen Dingen in der braunen Huthaut der Pilze, der Rest ist dann kaum strahlend, Radioaktivität angesammelt, weil sich sogenannte Chelate bilden, die relativ stabil sind und auch gegenüber Wasser und Regen, also diese Radioaktivität festhalten. Das machen Maronenröhrling also, aber auch der Steinpilz, der Hexenröhrling und übrigens auch der kahle Krempling, aber den, das wissen Sie vielleicht, soll man ja sowieso nicht mehr essen. Nun, bevor ich jetzt aber auf die eigentlichen Pilzgifte zu sprechen komme, das waren ja keine Pilzgifte, das waren Umweltgifte, die eben zusammengekehrt worden sind von der Natur. Sie können also überlegen, ob man Pilze nicht nehmen kann, um belastete Böden zu reinigen. Ein interessanter Aspekt, der allerdings auf andere Schwierigkeiten stößt, die wir heute vielleicht dann nicht alle diskutieren können. Bevor ich also auf diese Frage gehe, was es dann eigentlich mit den organischen Pilzgiften auf sich hat, müsste ich noch ein paar kurze Worte über die Taxonomie der Pilze sagen. Sie sehen hier schon, wir haben Pilze, die Sie in den normalen Pilzbüchern vielleicht gar nicht gefunden haben, Penicillium und Aspergillus. Also in der Taxonome fasst das Wort viel breiter. Es sind nicht nur die Pilze, die wir sehen, die in Wirklichkeit ja Fruchtkörper sind, eines Myzels, das in der Erde steckt, über viele Quadratmeter, bis zu 100 Quadratmeter verbreitet ist und dann erst zu einer bestimmten Zeit, in einer Wechselwirkung, meist mit Bäumen, die wir noch nicht in den letzten Details verstanden haben, nach oben kommt, den Pilz bildet, den Fruchtkörper, und wenn wir ihn lassen und nicht vorher finden und abpflücken, Sporen bildet, die sich ausbreiten und zum Erhalt der Art eben dann gebraucht werden, indem der Wind diese Sporen vertreibt. Der Taxonom versteht also nicht nur diese Pilze, die Basidium myceten unter dem Begriff Pilze, sondern sehr viel mehr, darunter auch niedere Pilze und Schimmelpilze, von denen wir hier zwei Beispiele haben. Es gibt aber in Wirklichkeit eine riesige Zahl weiterer Schimmelpilze, über die wir heute nur ganz kurz sprechen können. Ich möchte Ihnen nur zwei oder drei heute vorstellen, denn es soll ja eigentlich um die gehen, die wir essen können und die also mit der Nahrung irgendwie in Zusammenhang stehen. Aber lassen Sie mich trotzdem den Pilz Penicillium notatum erwähnen. Sie sehen das hier, oder ich hoffe es zumindest, dass Sie sehen können, der das Penicillin bildet. Penicillin G ist die Hauptkomponente, aus der wir dann partialsynthetisch viele weitere gemacht haben. Die sind also positiv, es sind Medikamente, die eine sehr große Bedeutung in der Medizin immer noch haben. Nun, das andere ist genau das Gegenteil. Das Aflatoxin wurde im letzten Vortrag vor einer Woche bereits erwähnt. Es ist ein starkes Gift, es ist sehr stark krebserregend und auch in kleinen Mengen sehr gefährlich. Und es ist mit diesem Pilz übrigens noch eine weitere Schauergeschichte verbunden. Vielleicht haben Sie davon gehört oder etwas darüber gesehen. Es gibt einige Filme, die auch im Fernsehen hin und wieder nachlaufen. Der Fluch der Pharaonen. Ja, Sie wissen vielleicht, dass diejenigen, die seinerzeit das Grab des Tutanchamon geöffnet und die Mumie herausgeholt haben, dass von diesen Menschen über 20 eines unnatürlichen, eigentümlichen Todes gestorben sind. Man weiß nicht warum, es ranken sich Gerüchte um diese Episoden, aber eine Erklärung geht davon aus, dass es durch Einatmen von Sporen dieses Aspergillus flavus gekommen ist, dieses gelben Schimmels, der Aflatoxine bildet, die dann bei immungeschwächten oder anderweitig schon vorbelasteten Personen zu schweren Krankheiten und eben dann zu einem plötzlichen und unerklärlichen Tode führen kann. Dieselbe Geschichte wurde uns einige Jahrzehnte später in Polen noch einmal wiederholt, als ein Königsgrab geöffnet wurde. Damals waren es nicht ganz so viele, es waren etwa 12, die gestorben sind. Nun, man kann jetzt gucken, ob man statistisch das nicht auch mit anderen Geschichten hinkriegt, die vielleicht damit nichts zu tun haben, dass es also ein Zufall ist. Aber immerhin, es ist eine Geschichte, die die Chemie der Pilzgifte sehr interessant und sehr spannend macht, auch für den Laien. Es gibt nicht über alle diese Verbindungen solche Episoden. Es gibt etwa 15.000 solcher Verbindungen, aber doch einige davon haben immer einen historischen Hintergrund, den zu betrachten sich lohnt. Nun, wir wollen aber von diesen Schauergeschichten doch etwas Abstand nehmen und uns lieber wieder kulinarischen Genüssen zuwenden. Sie sehen hier einen Pilz, den Sie sicher besser kennen. Es ist der Blauschimmel Penicillium roqueforti, der den typischen Geruch und den Geschmack der Blauschimmelarten bewirkt, der auch eine interessante Chemie hat. Und wenn Sie überlegen, dass Sie diese Stoffe ja essen, ja, da muss man schon fragen, ist denn das eigentlich alles so richtig gesund? Nun, ob es gesund ist, kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich kann nur sagen, die Mengen, die Sie dabei aufnehmen, sind erwiesenermaßen unschädlich. Also man muss da keine Angst haben, denn entweder werden diese Stoffe in so geringen Mengen gebildet, dass sie tatsächlich unbedenklich sind, dass sie also die normale Umweltbelastung, der wir ja nicht entkommen, repräsentieren, oder aber sie sehen nur schlimm aus, sind es aber nicht. Nun, eine Verbindung nur für diejenigen, die vielleicht so ein bisschen auch am Rande mit der Chemie sich auseinandergesetzt haben. Diese Verbindung hat ein schönes Gerüst, das den Kenner an das LSD erinnert. Ob Sie derartig euphorische Gefühle beim Essen von Blauschimmelkäse schon einmal gehabt haben, weiß ich jetzt nicht. Aber theoretisch wäre es möglich. Ja, jetzt bin ich eben hier drauf gekommen, aber ich glaube, wir können sowieso weitermachen. Bevor wir jetzt aber mit den eigentlichen Pilzen und einigen wenigen ihrer Inhaltsstoffe fortfahren, möchte ich Sie doch vorwarnen oder zumindest darauf hinweisen, was noch auf Sie zukommt. Es geht um die Trüffel, die nicht nur eine Belastung fürs Portemonnaie, sondern auch eine chemische Verführung sein kann. Wir haben dann Zauberdrogen aus dem Pilzreich und wir haben auch Verwandlungskünstler, die ganz eigentümliche Eigenschaften aufweisen, die so auffallend sind, dass ich sie, wie Sie ja sehen, hier in den Titel meines Vortrages genommen habe. Hexenpilz und Satanspilz. Vielfach trinken sie vielleicht ein Gläschen Wein oder auch ein Bier zu einer Pilzmahlzeit. Es gibt aber Pilze, da sollten sie das besser lassen. Und auch darüber wollen wir reden. Die Tintlinge haben es in sich. Und ganz zum Schluss, es darf nicht fehlen, schon um sie vielleicht vor Irrtümern zu bewahren. Wir müssen auch über die Heimtücker unter den Pilzen kurz etwas sagen, die Knollenblätterpilz und noch einen schlimmeren Vertreter, die Schleierlinge, zu denen die Cortinarien also gezählt werden. Auch darüber wollen wir uns kurz noch unterhalten. Ja, bevor Sie nun aber tatsächlich in den Wald gehen, sollten Sie doch ein bisschen über die Statistik wissen, damit man abschätzen kann oder Ihre Familie abschätzen kann, ob Sie dann auch wiederkommen. Es gibt in Europa etwa 3000 Großpilze, mitteleuropäische Großpilze. Großpilze sind also die Fruchtkörper, die man hinterher abschneidet und mit nach Hause nimmt. Davon sind 500 essbar, 65, ein Zehntel ungefähr, dürfen in den Handel gebracht werden. Und etwa 130 Arten sind giftig oder giftverdächtig, aber Pilzvergiftungen sind eigentlich nur von 100 Spezies bekannt. Mit anderen Worten ist es viel einfacher, sich die Giftpilze zu merken und alles andere, was Sie nicht kennen, mitzunehmen. Es ist nicht immer hundertprozentig sicher. Sie können dann auch schon mal einen Gallenröhrling mit nach Hause nehmen, der ist zwar nicht giftig, aber ein einziger reicht und das Essen ist hinüber, weil er derartig gallebitter schmeckt, also es geht nicht. Ich habe es selber probiert. Mir ist das auch mal passiert. Nun, wir wollen also über diese Pilze zum Teil reden, nicht über alle Gifte. Ich werde Ihnen hinterher zeigen, wo Sie weitere Informationen darüber noch nachlesen können, aber doch vielleicht ebenfalls mit einem Satz in dieses nächste Thema einleiten, das etwa zu der Zeit geschrieben wurde, als unsere Georg-August-Universität hier gegründet wurde, ein bisschen später, 1750, ungefähr 1760. Es schrieb nämlich der Regensburger Geistliche und Naturforscher Jakob Christian Schäffer, ich lese Ihnen das wieder vor, ich sehe das gar nicht, ich sehe nur die Hälfte. Also, damit allen Abbildungen und Beschreibungen der Schwämme der gemeine Nutzen noch wenig gefördert wird, so müssen auch die Bestandteile jedes Schwammes nach den Grundsätzen und der Anweisung der Destillierkunst, heute sagen wir dazu Chemie, auf das genaueste und sicherste bestimmt werden. Es hat 200 Jahre gedauert, bis wir das so halbwegs in die Tat umsetzen konnten. Meine Damen und Herren, wenn wir jetzt weitermachen wollen und der Vortrag soll auch richtig auf Sie einwirken, dann müssen wir uns einstimmen. Und die Einstimmung, die geht nun nicht übers Großhirn, die geht übers Kleinhirn. Das sind die Gefühle. Und die Gefühle spricht man an, indem man Geruchsstoffe auf das Gehirn einwirken lässt. Und Sie wissen das alle, bei bestimmten Gerüchen werden Sie plötzlich, da kommen Bilder vor Ihrem geistigen Auge, Sie werden weitergetragen in früheste Jugend und irgendwelche Bilder ziehen an Ihnen vorbei, kurz nur. Aber Sie haben Erinnerungen und Sie merken eigentlich, wie sehr diese Gerüche, diese Erinnerungen, die Sie längst vergessen hatten, bewusst vergessen hatten, wiederbeleben. Nun, die Werbung macht ausgiebig Gebrauch davon. Ja, Sie werden, ohne dass Sie es merken, wir alle werden, ohne dass wir es merken, von diesen Gerüchen beeinflusst und dirigiert. Nun, das will ich nicht, aber trotzdem möchte ich einmal, dass Sie sich vorstellen, Sie gehen vielleicht an einem solchen schönen Frühlingstag wie heute durch einen Tannenwald, ja, da hören Sie die Vögel zwitschern und es knistert und ein Eichhörnchen ist da und Sie riechen die Harze und die Nadeln und kann man nicht erkennen, ne? Und vielleicht auch das Moos unter Ihren Füßen und plötzlich riechen Sie auch Pilze. Und jetzt möchte ich die Damen und Herren, die in der ersten Reihe sitzen, bitten, vielleicht mal dieses große Glas zu nehmen und den Deckel abzuschrauben und da einmal dran zu riechen. Und Sie bitte ich, geht das ja, dass Sie so diese jeweils links und rechts ein großes, ein kleines Glas austeilen. Und dass Sie erst einmal das große Glas öffnen und den Deckel und das Glas zügig weitergeben, am besten mit dem Deckel, wenn das geht. Geht nicht, ist schon weg. Ja, jetzt weitergeben müssen. Bitte eine Vorsichtsmaßnahme, für die Ersten kommt schon zu spät. Nicht die Nase bis tief in die Glaswolle tauchen. Auch nicht mit dem Finger in der Glaswolle herumrühren. der riecht noch 3 Tage wie ein Pfifferling anschließend. Nein, das Kleine noch nicht, nicht alles auf einmal. Das Kleine bitte offen lassen, schön anwärmen, damit der Geruch flüchtiger wird und bitte auf mein Zeichen warten. Nur das große Glas öffnet, da steht auch noch drauf, für diejenigen, die es nicht wissen oder nicht identifizieren können, es ist Pilzgeruch. Übrigens auch das, was in der Maggi-Suppe enthalten ist, das ist diese Verbindung. Und jetzt sehen Sie, der Steinpilz zum Beispiel, andere machen das auch, strahlt diesen Geruch aus und der Chemiker bezeichnet diese Verbindung als Octenol. Nun, ich habe im Gegensatz zu meinem Vorgänger relativ viele Formeln. Vielleicht haben Sie das schon gemerkt. Die sollen Sie nicht alle verstehen, sich auch gar nicht merken. Das ist ungefähr so, als würde ich Ihnen jetzt Fotos von meinem letzten Betriebsausflug vorführen. Ja, da sehen Sie viele Leute, die Sie nicht kennen, die Sie auch noch nie gesehen haben und nie sehen werden, auch gar keine Lust haben. Aber Sie empfinden instinktiv und sofort, die sind Ihnen sympathisch oder nicht. Probieren Sie das doch mal bei den Formeln, ob Ihnen die sympathisch sind oder eher nicht. Ne? Das reicht dann eigentlich schon. Ja, wir haben also hier dieses Octenol und daneben gibt es noch viele weitere Geruchsstoffe, die wir nicht im Einzelnen durchgehen können. Ich möchte nur hier diesen besonders erwähnen. Das ist der Schimmelgeruch des normalen Schimmels im Keller und an den Wänden und auf dem Brot und wo er sich sonst sammeln kann. Das ist das Geosmin, das diesen typischen Keller- oder Kartoffelkeimgeruch hat, den jeder eigentlich von uns kennt. Dieser Kellergeruch kommt von dieser kleinen unscheinbaren Verbindung und wird durch Pilze, aber auch durch Bakterien, durch Streptomyceten ausgelöst. Dann haben wir noch wieder den Anisegerling, den Sie schon kennen, der so viel Quecksilber ansammelt. Der riecht wunderbar nach Apfelkuchen, weil er den Anisaldehyd in substanziellen Konzentrationen enthält. Der Carbolegerling, der Carbol-Champignon, der riecht eher wie Krankenhaus. Jedenfalls kann man ihn nicht essen, weil er relativ viel Phenol enthält. Und dann gibt es den Spechtindling. Der Chemiker sagt sofort, das riecht nach Indol. Der Laie drückt das etwas weniger vornehm aus. Der sagt, das riecht nach Fäkalien. Das ist ungefähr dasselbe. Also ein sehr intensiver Geruch, sodass Sie niemals auf die Idee kämen, diesen Pilz zu essen. Wenn ich jetzt über Geruchsstoffe von Pilzen rede, dann muss aber zwangsläufig die Sprache auf den König der Pilze kommen, auf die Trüffel. Duden steht auch der Trüffel, Sie können beides benutzen. Ich finde die Trüffel eigentlich ein bisschen schöner. Ich glaube, ich hatte schon erwähnt, die Trüffel ist im Moment wieder sehr teuer. Die teuersten Exemplare, die weiße Trüffel, hat einen Kilopreis von bis zu 9.000 Euro. Nun, warum? Da muss etwas dahinter stehen. Und auch jetzt muss ich leider, mein Bildschirm ist zu kurz, ein bisschen vortreten und Ihnen das hier von der Tafel ablesen. Der Grund ist schon den Alten bekannt geworden und dieser Text, den ich auch in der damaligen Schrift so ein bisschen in Anlehnung an die mittelalterlichen Kräuterbücher geschrieben habe, der lautet, die Trüffel werden als eine Delikatesse in Frankreich, Italien und Deutschland verspeiset. Sie geben ein starkes, reizendes Mittel ab, weswegen sie von solchen Personen gern und fleißig gespeiset werden, die dergleichen Zunder der Wollust nötig zu haben vermeinen. Mit anderen Worten, das ist ein Aphrodisiakum. Und dafür zahlte man ja jeden Preis. Mittlerweile haben wir ja blaue Pillen, die billiger sind. Ja, man hat in diesem Pilz eine Verbindung gefunden, die für den streng urinartig animalischen Geruch verantwortlich ist. Das ist das Androstenol. Das riecht in hoher Konzentration, Sie mögen das zum Teil natürlich anders empfinden, so ein bisschen wie Laternenfall ganz unten eben. Ne? Also etwas urinartig. Und die Untersuchung dieses Geruchsstoffs, die hat nun eine Geschichte und da muss ich etwas weiter ausholen, um Ihnen die genauer zu erklären und das sozusagen ein bisschen mehr auf der Zunge zergehen zu lassen. Die Geschichte fing nämlich an mit Überlegungen, warum Trüffeln denn von Schweinen, und zwar nur von weiblichen, von den Sauen, gefunden und ausgegraben werden. Wie kommt das, dass die diese Trüffel, die ja nicht auf der Erde, sondern 20 bis 60 Zentimeter tief unter der Erdoberfläche wachsen, dass sie die riechen und ausgraben, ganz wild werden. Die müssen denen das Maul verbinden, sonst kriegen sie die Trüffel nicht, die werden sofort gefressen. Nun, in München am Institut für Zuchtforschung und Laktationsforschung ist man dieser Sache nachgegangen und hat festgestellt, derselbe Geruchsstoff ist im Blut und im Schweiß des Ebers enthalten. Mit anderen Worten, es handelt sich hier um ein tierisches Pheromon, das die weiblichen Geschlechtspartner anlockt und eben auch natürlich in Stimmung verbringt sozusagen. Und aus diesem Grund haben die Bauern in der Schweinezucht dieses Steroid hinterher als, hier ist es zu sehen, als Brunftpulver eingesetzt. Das wird den Schwein auf den Rüssel gestreut und dann klappt das etwas besser. Ja, wie riecht man eigentlich? Ich will jetzt nicht abgleiten zu sehr von Hölzchen auf Stöckchen, aber trotzdem ein paar Bemerkungen sind vielleicht ganz angebracht. Normalerweise riechen wir ja über die Nase, indem ein Luftstrom eingesogen wird, dann in der Nasenhöhle sich verbreitet oder über den Mund nach hinten in den Rachenraum kommt und dann schließlich oben an das Riechepithel, am Riechkolben andockt, dort Sinnesreize auslöst, die schließlich vom Nervus olfactorius weitergeleitet werden und im Gehirn dann irgendwie zu Signalen und Empfindungen und Wahrnehmungen weiterverarbeitet werden. Also das ist der normale Geruch. Und wenn Sie jetzt diese kleinen Gläser einmal aufmachen, die ich Ihnen auch gegeben habe oder die Ihnen dann zumindest ausgeteilt werden, dann riechen Sie diesen Stoff, der in der Trüffel steckt, jetzt in hoher Konzentration. Das heißt, ein Teil geht in der Tat über den Nervus olfactorius in Ihr Gehirn. Und Sie sagen, naja, es riecht wirklich wie Bahnhofsklo. Manche Menschen riechen das allerdings nicht, etwa 15% der Bevölkerung riechen es nicht. Nun, die Hauptwirkung geht aber nicht über die Geruchsnerven, sondern sie geht über kleine, unscheinbare, so unscheinbar, dass ich sie jetzt selber gar nicht hier sehe, kleine Löcher, kleine Vertiefungen neben der Nasenscheidewand, die im nächsten Bild ein bisschen besser zu sehen sind. Nee. Ja, das ist leider, die Farben kommen nicht ganz gut raus, die erst vor wenigen Jahren auch beim Menschen entdeckt worden und als Jakobsen-Organ bezeichnet werden. Ich schreibe Ihnen das, habe Ihnen das in der nächsten Folie einmal zusammengestellt. Das sind also kleine Vertiefungen, die nur etwa 1 Millimeter, 0,2 bis 2 Millimeter groß sind und dort sind wieder andere Rezeptoren, die nun genau solche Pheromone aufnehmen und dort eine andere Empfindung erzeugen und weiterleiten. Und auch der Mensch kann winzigste Mengen dieser Pheromone, denen er keinen Duft zuordnen kann, spüren und sie hinterher in ein Verhaltensmuster umsetzen. Jetzt wird es kritisch. Es geht also nicht über die Riechschleimhaut weiter, sondern über den Nervus terminalis. Nun, beim Schwein hatte ich Ihnen das ja schon angedeutet, was da passiert. Und da habe ich gerade gestern noch eine ganz interessante Geschichte gefunden, die genau dieses Thema beschreibt. Es ist nämlich ein zahmes Hausschwein entlaufen und war nicht auffindbar. Und dann hinterher über Telefonanrufe ist man dahinter gekommen. Es war auf dem Fußballplatz und hat dort das Fußballspiel gestört, indem es die Fußballspieler sexuell belästigt hat. Die schwitzenden jungen Männer haben einfach zu verführerisch nach Eber gerochen. Und was Sie jetzt also sehen, was ich noch gar nicht so ausgedrückt habe, der Mensch hat dasselbe Pheromon. Und jetzt habe ich eigentlich gehofft, dass vielleicht der Herr, der beim letzten Mal diese musikalische Untermalung hier dargeboten hat, wieder da ist und ich ihn überreden kann, ein Lied zu spielen zu diesem Thema Männer sind Schweine. Ja? Sie haben es ja schon immer gewusst und jetzt haben Sie die chemische molekulare Grundlage für dieses Verhalten. Nun, das kann man natürlich auch ausnutzen, da kann man Geld damit machen. Ich will das jetzt nicht zu sehr vertiefen. Es gab mal einen Laden, einen bekannten Versandhandel, Beate Use, glaube ich, hieß das. Da konnten Sie einen Sexlockstoff mit dem Namen Supergeil kaufen, der enthielt dieses Pheromon. Und wenn jetzt wirklich jemand das mal ausprobieren möchte, lasse ich mit mir reden, dass Sie so ein, zwei dieser Gläser mitnehmen können. Aber eine andere Geschichte ist als Film gedreht worden und im Hessischen Rundfunk vor einigen Jahren und mit Wiederholung auch später gezeigt worden. Man hat in einer Zahnarztpraxis Stühle mit diesem Pheromon besprüht und hat dann gewartet, bis sich Damen einen Stuhl aussuchen, und die haben sich immer auf diesen Stuhl oder direkt daneben gesetzt. Und meine Damen, haben Sie mal geguckt, auf welchem Stuhl Sie jetzt sitzen? Nein, das war ein Scherz, dazu hatte ich keine Zeit und auch kein Material, aber es wäre schon interessant, das einmal auszuprobieren. Nun, nicht alle Menschen riechen das, und aus diesem Grunde hat die Parfümindustrie Ersatzstoffe geschaffen. Das Sandelholz mit dem Santalol als Wirkstoff, das riecht genauso, hat aber diese urinartige, strenge Beinote nicht. So, und damit kommen wir jetzt zu einem neuen Kapitel. Ich muss mich, glaube ich, auch ein bisschen beeilen, dass ich in der Zeit bleibe. Die eigentlichen Giftpilze. Der Giftpilz an sich, das Symbol eines Giftpilzes, das Symbol des Todes und der Hässlichkeit, ist der Fliegenpilz. Aber auf der anderen Seite ist das Glückssymbol. Er ist ein Glückspilz, und der Glückspilz hat immer einen roten Hut und weißen Hut.
Okay, hier bin ich wieder. Ja, was hat es damit eigentlich auf sich, und wieso heißt der Fliegenpilz? Ja nun, der heißt auch Muckenschwamm und Fliegentod, wenn man in andere Pilzbücher guckt. Und wenn Sie es mal selber ausprobieren, Sie können einen Fliegenpilz mit Milch abkochen, das in eine Untertasse gießen, und die Fliegen setzen sich da dran und trinken das, und dann fallen sie um. Nur, die sind nicht tot, die sind nur betäubt, und nach einiger Zeit fliegen sie wieder. Also das mit dem Fliegenpilz hat wahrscheinlich eine andere Bedeutung. Und in der Tat, es sind nicht die Fliegen, die Sie damit töten, sondern es sind die Flugträume, die Sie haben, wenn Sie diesen Pilz essen. Es ist nämlich kein Giftpilz im eigentlichen Sinne, es ist ein Rauschpilz. Und ich möchte Ihnen dazu nun noch einige Belege bringen, die zunächst einmal vielleicht mit dem eigentlichen Giftstoff, mit der Ursache des Giftes aufräumen, denn man hat früher geglaubt, es handele sich um das Muskarin, eine sehr einfache Verbindung, die im Fliegenpilz aber in so kleiner Menge nur enthalten ist, dass sie nicht für die Giftwirkung des Fliegenpilzes verantwortlich sein kann. Zudem wird sie nur sehr schwach aus der Nahrung aufgenommen, sie geht nicht über die Blut-Hirn-Schranke, sie geht also nicht ins Gehirn, kann dort nicht wirken und ist also etwas ganz anderes. Nicht, dass es ungiftig wäre, diese Verbindung ist sehr giftig, wenige Milligramm sind tödlich, und wenn Sie den ziegelroten Risspilz, den Mai-Risspilz, der jetzt demnächst wieder zu finden sein wird, essen, dann werden Sie das erfahren, denn 75 Gramm dieses Pilzes können einen Erwachsenen in 8 bis 9 Stunden töten, wenn der Arzt vergisst, dass Atropin ein spezifisches Antidot dieser Vergiftung ist. Also das sollten Sie sich merken und ihm vielleicht sagen, falls Sie es doch einmal versehentlich ausprobieren. Nun, die Wirkung des Fliegenpilzes selber ist aber so, wie ich es hier unten zusammengefasst habe. Der Pilz ist stark psychoaktiv und bewirkt schizophrenieartige Zustände, und durch den absichtlichen Verkehr, nicht den versehentlichen, den absichtlichen Verkehr kommt es immer wieder zu Zwischenfällen. Und wie kommt man darauf, den Fliegenpilz zu essen? Nun, es gibt Leute, die bereits vor langer Zeit gemerkt haben, dass dieser Frischpilz in 100 Gramm Mengen Benommenheit, Euphorie, Schwindel, Koordinationsstörung, Übelkeit, Erbrechen, Verwirrung, Erregung, akustische Wahnvorstellung, tiefen Schlaf, nach einer halben Stunde das Ganze wieder von vorne, etwa 24 Stunden lang, und Fehleinschätzungen auslöst. Und der Erste, der darüber geschrieben hat, ist ein Forschungsreisender gewesen. Naja, hier noch einmal der etwas stärker wirkende Pantherpilz, auf den ich gleich noch einmal zurückkomme. Und der eigentliche Giftstoff, das Muscimol im Fliegenpilz und im Pantherpilz. Nun, der Erste, der darüber geschrieben hat, war der Forschungsreisende Johann von Strahlenberg, der 1730 Sibirien bereist hat und dort über die Koriaken die folgende Geschichte beschrieben hat. Er sagte nämlich, wenn Sie nun Ihre Festtage und Kollationes halten wollen, gießen Sie Wasser auf diese Schwämme, nämlich die Fliegenpilze, kochen selbige und trinken sich davon voll, alsdenn lagern sich um der reichen Hütten die Armen, die sich dergleichen Schwämmeprovisionen nicht machen können und warten, bis einer von den Gästen herunterkommt, sein Wasser abzuschlagen, halten ihm eine hölzerne Schale unter und saufen den Urin in sich, worin noch einige Kraft von dem Schwämmen stecket, wovon sie auch voll werden wollen, wollen also solch kräftige Wasser nicht zu vergeblich auf die Erde fallen lassen. Nun, der Fliegenpilz, also ein Rauschpilz, der eigentümliche Symptome mit Verzerrung der Perspektive auslöst, die für die Betroffenen unangenehm, für die Zuschauer höchst ergötzlich sind. Zum Beispiel, wenn ein Zweig auf dem Weg liegt, dann wird ein Riesenanlauf genommen, mit einem gewaltigen Satz darüber hinwegzuspringen. Das kann lustig sein. Jugendliche, die das einmal ausprobiert haben, haben nicht bedacht, dass es sich hier um ein sogenanntes Halluzinogen zweiter Ordnung handelt, dass sie also nicht mehr wissen, dass dieser Zustand künstlich ausgelöst wird. Sie sind also wirklich schizophren für die Zeit der Wirkung. Was ist passiert? Sie haben sich von den Schatten und den Bäumen und den knorrigen Weiden verfolgt und bedroht gefühlt, haben den Wald angezündet und sind um ein Haar selber verbrannt. Nun, der Ursprung dieses Pilzkultes ist eigentlich nicht Sibirien selber, sondern es ist Indien. Und einige von Ihnen schätzen und kennen sicher die ayurvedische Medizin. Es gibt noch weitere Bücher, zum Beispiel hier das 9. Buch des indischen Rigveda, 2000 Jahre vor Christus, aus dem ich hier eine Strophe herausgenommen habe, die der Droge Soma gewidmet ist, bei der es sich nach einhelliger Meinung wieder um den Fliegenpilz handelt, der allerdings heute in Indien nicht mehr zu finden ist. Und dort steht: Dring ein in das Herz von Indra, Sitz von Soma, wie Flüsse in den Ozean. Du, Wohlgefällige von Mitra, Varuna und Vaya, Hauptstütze des Himmelsgewölbes, Vater der Götter, Erzeuger der alles bewegenden Kraft, Hauptstütze des Firmaments, Fundament der Erde. Sie sehen also, wenn das ein Pilz ist, dann ist man ein Glückspilz, wenn man einen solchen gefunden hat. Und in der Tat war es in Russland so, dass ein Fliegenpilz gegen ein Rentier ausgetauscht wurde. Der war also wirklich wertvoll. Und jetzt kann man eigentlich auch verstehen, wie dieser Begriff Glückspilz zustande gekommen ist. Nun, die Wirkungen sind alles andere als angenehm. Und heute ist das auch weitgehend ausgestorben. Es wird meistens Alkohol getrunken, der weniger wirkt und weniger drastisch ist. Denn erst werden die Augen glänzend, die Hände beginnen zu zittern, die Bewegungen werden eckig, unbeherrschende Pilzesser singt immer lauter, bewegt sich immer heftiger, abgebrochene Worte ausstoßen. Nach 10 Minuten tritt plötzlich ein Tobsuchtsanfall ein, indem er rasend emporfährt, die Trommel schlägt und wild tanzt. Dann fällt er voller Ermattung in einen halbstündigen narkotischen Schlaf und danach geht es wieder von vorne los. Interessanterweise wird vermutet, dass auch die Berserkerwut der Wikinger in Wirklichkeit eine Fliegenpilzvergiftung ist. Also man muss ein bisschen aufpassen, es können allerlei Dinge hier passieren, wenn man das einnimmt. Nun, es darf jetzt hier eine Sache sicherlich nicht fehlen in diesem Zusammenhang: über Rauschpilze sollten wir auch noch über die mexikanischen Rauschpilze reden. Und die Archäologen haben schon vor vielen Jahrzehnten solche Steinstatuen ausgegraben, die sie früher für Phallus-Symbole gehalten haben, bis der Botaniker Gordon Wesson und der Schweizer Chemiker Albert Hoffmann dann eine bessere Erklärung fanden. Sie haben nämlich zeigen können, dass es sich hierbei um Pilze handelt und in Wirklichkeit um die Symbolisierung des göttlichen Pilzes, des Pilzgottes Teonanakatl, was auch wie Fleisch der Götter heißt. Der Pilzkult hatte interessanterweise bis in unsere Tage überlebt und Albert Hoffmann konnte die Schamanin Maria Sabina mit der roten Jacke hier überreden, ihr das Geheimnis zu verraten. Er hat die Pilze bekommen, hat sie untersuchen und den Inhaltsstoff aufklären können. Und es ist, wie Sie sehen, eine relativ einfache, harmlos aussehende Verbindung, die aber in unsere Nervensysteme und die Reizmechanismen eingreift und dadurch eben auch wie LSD wirkt, allerdings leichter und sehr viel kürzer. Nun, interessanterweise gibt es diese Pilze nicht nur in Mittelamerika, im Reich der Azteken, sondern auch hier in Göttingen auf den Schillerwiesen. Und ich habe mir sagen lassen, dass man im Frühherbst auch Studenten dort sehen kann, wie sie die Grasbüschel auseinanderkämmen, um dort nach kleinen, unscheinbaren graubraunen Pilzen zu suchen. Wer das nicht will, kann überall auf der Welt, oder konnte es zumindest, mittlerweile ist es sehr stark reglementiert, solche Pilzkulturen kaufen und das im Keller dann im Marmeladenglas machen. Andere haben in den Wäldern allerdings böse Erfahrungen gemacht, und obwohl es mit den echten Rauschpilzen, die tatsächlich nicht behandelt sind, keine Todesfälle gibt, hat es doch Verwechslungen mit zum Beispiel tödlich giftigen Galerina-Arten gegeben. Und Sie sehen hier dieser Psilocybe cubensis, der ist auf den ersten Blick, zumindest mit dieser Projektion, nicht vom Nadelholzhäuptling Galerina marginata zu unterscheiden, der wie der Knollenblätterpilz Amanitin enthält und damit tödlich wirkt. So, jetzt haben wir noch ein paar Minuten, 5 Minuten vielleicht, glaube ich, Zeit, über die Pilze meines eigentlichen Themas zu reden. Hier sehen Sie den Satanspilz, der übrigens kein ausgesprochener Giftpilz, aber auch kein Speisepilz ist. Er wirkt im rohen Zustand Verdauungsstörungen. Wenn Sie ihn kochen oder braten, wird er Ihnen nicht schmecken, vielleicht auch nicht richtig bekommen, aber Sie würden es überleben. Nun, anders ist es bei den Pilzen, die Sie jetzt im Bild sehen, dem flockenstieligen Hexenröhrling und dem netzstieligen Hexenröhrling, das sind ausgesprochen gute Speisepilze. Den Namen haben Sie offenbar einem interessanten Phänomen, das Sie beobachten, wenn Sie den Pilz aufschneiden. Die Schnittfläche ist zunächst kanariengelb und innerhalb von Sekunden wird sie dunkelblau. Es laufen dabei Reaktionen ab, die Wolfgang Steglich seinerzeit in Bonn untersucht hat. Ich will darauf nicht im Einzelnen eingehen. Der gelbe Farbstoff wird in einen roten Farbstoff umgewandelt, der die Röhren so schön rot färbt. Und gleichzeitig entsteht auch noch ein blaues Pigment, das eben für diese Farbe verantwortlich ist. Wenn Sie den Pilz dann braten, dann wird er wieder hell. Also ein Farbwechsel, der interessant und spaßig ist und wie Hexerei aussieht. Deswegen ist das der Hexenröhrling. Uns hat dieser Pilz aus 2 Gründen interessiert. Einmal, weil er richtig lecker ist. Und zum Zweiten, weil in den Pilzbüchern steht, dass der netzstielige Hexenröhrling eine Alkoholunverträglichkeit bewirkt, wie wir sie bereits vom Tintling kennen. Und mich hat interessiert, ob das dieselben Verbindungen sind. Wir haben also diesen Pilz gesammelt, haben nichts nachgewiesen, sind sogar von einem Selbstversuch nicht zurückgeschreckt. Es ist nie etwas passiert. Nun, der Tintling, von dem ich gesprochen habe, kommt in 200 verschiedenen Arten in Deutschland vor. Nur 2 landen auf deutschen Tellern. Das ist der Schopftintling, den Sie hier sehen. Der wächst auf gut gedüngten Wiesen, also am besten auf dem Friedhof eigentlich. Und es gibt noch einen zweiten, der nur wenige Tage geerntet werden kann und dann zu einer blauschwarzen Tinte zusammenläuft, das ist der Faltentintling. Dieser Faltentintling hat es in sich. Wenn Sie zum Pilz mal Alkohol trinken, passiert eigentlich gar nichts. Aber 2-3 Tage später, dann wird es sehr unangenehm. Es treten sehr eklige Symptome ein. Der Kopf wird rot bis zum Bauchnabel, die Adern treten heraus, die Augen sind rot geädert und quellen aus dem Kopf. Der Pulsschlag ist beschleunigt, der Blutdruck sinkt ab, es wird Ihnen übel. Mit anderen Worten, Sie haben den Eindruck, dass Ihr letztes Stündchen geschlagen ist. Und wenn Sie nicht genau wissen, was da passiert, Sie können sich vorstellen, das ist genau das Gefühl, das Ihre Zahnpastatube hat, wenn Sie den letzten Rest rausdrücken. Also ein sehr unangenehmes Gefühl, das interessanterweise gar nicht direkt durch diesen Pilzgiftstoff, der Skoprin, eine Aminosäure, ausgelöst wird, sondern eigentlich nur durch den Alkohol und um genauer zu sein, durch Produkte, die beim Alkoholabbau entstehen. Normalerweise entsteht aus dem Ethanol des Alkohols, des Weins, des Biers, der Acetaldehyd in kleiner Konzentration, die sofort weiter abgebaut wird zur Essigsäure, die wird dann weiter verstoffwechselt. Und nun passiert es, dass durch diesen Pilz nach wenigen Tagen noch, also zur selben Zeit nicht, aber 2-3 Tage später, diese Acetaldehyd-Dehydrogenase inaktiviert wird und damit wird das Enzym inaktiv, nicht mehr funktionsfähig und es reichert sich Acetaldehyd bis zu toxischen Konzentrationen an und Sie haben also eine Acetaldehyd-Vergiftung. Wenn Sie wissen wollen, wie das ist, ohne den Pilz selber zu essen, können Sie mal zu mir kommen, ich lasse Sie an eine Flasche Acetaldehyd riechen, dann haben Sie dasselbe, es dauert aber nur 5 Minuten, dann ist wieder weg. Beim Pilz dauerte etwa 4 Stunden. Ein Mitarbeiter von mir, mit dem wir Pilze gegessen hatten, um das zu testen, die hatten die Tintling gegessen. Ich hatte, einer muss das ja machen, mich geopfert und hatte Champignons gegessen als Kontrolle. Hat also 3 Tage später dann eine Flasche Bier getrunken und dann sagen seine Freunde, oh, ich glaube, du musst zum Arzt gehen, dich trifft jeden Moment der Schlag. Wie er sich selber im Spiegel betrachtet, dann hat er tatsächlich auch das Gefühl gehabt, aber ihm fiel dann ein, nee, das muss der Pilz gewesen sein, ich war unvorsichtig, ich habe Bier getrunken. Gut, also etwas, was Sie einmal selber ausprobieren können. Es ist in aller Regel nicht gefährlich und die Symptome sind nach 2-3 Stunden wieder vorbei. Nun, wir haben hinterher herausbekommen, wie diese Notiz in den Pilzbüchern zustande kommt. Es ist nicht der netzstielige Hexenröhrling selber, der die Alkoholunverträglichkeit bewirkt, sondern ein Doppelgänger, was Sie hier nicht gut erkennen können, der dem Hexenröhrling sehr ähnlich sieht, aber eine mehr lederartig glänzende Huthaut besitzt, während die des Hexenröhrlings samtig matt ist. Und das ist der Boletus thorosus, der Ochsenröhrling, der in Süddeutschland in den Alpenregionen vorkommt und dort eben diese Vergiftung auslösen. Da haben wir auch tatsächlich dann diesen Giftstoff finden können, das Coprin. So, ich möchte jetzt zum Schluss kommen und Ihnen noch 2 Giftpilze zeigen, die Sie natürlich kennen, die Sie hoffentlich kennen. Hier zunächst der echte, der richtige und dann sein Doppelgänger, das ist der Wiesenchampignon, den Sie daran erkennen, dass er in älter werdenden Exemplaren immer rosa bis braunviolett gefärbte Lamellen besitzt, während der tödlich giftige Knollenblätterpilz, im Englischen Destroying Angel, Todesengel auch genannt, das niemals hat, der bleibt auch im Alter weiß. Nun, dieser Knollenblätterpilz enthält Zyklopeptide, die die Peptidsynthese in der Leber hemmen, die eine Vergiftung auslösen mit Symptomen, die erst dann auftreten, wenn es eigentlich schon für eine Behandlung fast zu spät ist. Nach 6 bis 8 Stunden geht es erst los. Sie haben Verdauungsbeschwerden, es wird Ihnen übel. Danach, nach 1-2 Tagen geht es Ihnen wieder besser. Sie denken, Sie haben es überstanden und plötzlich gibt es eine Leberschwellung. Sie fallen ins Leberkoma und nach einigen Tagen sind Sie tot. Also die Todesrate bei diesen Pilzen beträgt etwa 15%. Ein Pilz ist für einen Erwachsenen eine tödliche Mahlzeit. Also auch wenn man nur einen in der Pilzmahlzeit hat, kann das sehr kritisch werden. Übertroffen wird das allerdings durch einen Pilz, den wir in Deutschland Gott sei Dank fast gar nicht kennen, den orangefuchsigen Hautkopf nämlich. Der stand in den älteren Pilzbüchern immer noch als minderwertig, aber essbar, weil man nie so große Mengen gefunden hat, um das herausfinden zu können. 1952 hat es dann ein Massenauftreten in Polen gegeben und auch ein Massensterben in Polen. Man hat nämlich gemerkt, dass dieser Cortinarius orellanus Vergiftungssymptome auslöst, die erst nach 10 bis 18 Tagen auftreten, wenn Sie schon gar nicht mehr an den Pilz denken und dann denken, es war eine Infektionskrankheit. Es gibt dann ein fortschreitendes Nierenversagen, eine Funktionsstörung der Niere bis hin zum völligen Funktionsverlust, an dem die Betroffenen dann sterben. Wer das überlebt, 15% etwa sind tödlich, der braucht 3 bis 4 Wochen, um sich wieder zu erholen. Der Pilz ist sehr selten. Wir haben mit bekannten Pilzsammlern und Forschern zusammengearbeitet. Wir haben 5 Jahre gebraucht, um 3 Pilze hier in Deutschland zu sammeln. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie daran einmal sterben könnten, ist sehr gering. Es gibt allerdings andere Koordinaten. Sie sollten unbedingt die Finger davon lassen. Ja, zusammenfassen muss man das eigentlich mit, ich liebe die Historie, mit einem ebenfalls alten Satz, den Konrad von Megenberg, Domherr zu Regensburg, 1530 gesagt hat, Pilze sollte man zwar noch recht gut zubereiten, dann aber doch lieber aus dem Küchenfenster gießen. Ich weiß nicht, ob Sie das so streng sehen wollen. Sie sollten aber eins bedenken, Pilze sind wichtig und auch Giftpilze können schön aussehen und erfüllen eine wichtige Funktion in unserem Ökosystem. Man kann das zusammenfassen in dem Satz, ohne Wald gibt es keine Pilze und ohne Pilze gibt es keinen Wald. Damit bin ich eigentlich am Ende. Ich möchte Ihnen noch 2 Folien zeigen für den Fall, dass Sie sich für dieses Thema etwas mehr interessieren und selber einmal nachlesen wollen, wie es wirklich ist. Da gibt es eine ganze Reihe von Büchern. Ich habe Ihnen etliche mitgebracht. Sie sind also eingeladen, da einen Blick reinzuwerfen. Und wer das lieber von zu Hause am Schreibtisch machen möchte, Sie können einmal versuchen, ob Sie mit meiner Homepage zurechtkommen. Dort finden Sie einige Arbeiten, aus unseren eigenen Forschungsgebieten zu diesem Thema. Damit möchte ich schließen, möchte mich entschuldigen, dass ich etwas überzogen habe und wünsche Ihnen eine schöne und angenehme Pilzsaison. Vielen Dank.
Im Rahmen der zentralen Ringvorlesung der Georg-August-Universität hörten Sie Dr. Hartmut Latsch von der Universität Göttingen. In der kommenden Woche senden wir an gleicher Stelle den Mitschnitt der Vorlesung von Dr. Klaus Müllen vom Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz. Sie trägt den Titel Materialien der Zukunft.